Liebe Brüder, liebe Schwestern hier in der Versammlung in Altstetten, liebe Gäste, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Zum Lesen vom heutigen Bibelabschnitt möchte ich alle, die können, bitten zum Aufstehen. Aus Respekt vor dem Heiligen Wort Gottes. Wir lesen miteinander Jesaja 40, Vers 3 bis 5. Also ich lese es vor. Jesaja 40, Vers 3 bis 5. Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Jahwe steht da. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Was sollen die Verse aus dem Heiligen Wort Gottes uns heute Morgen sagen? Wer ist die Stimme, die hier ruft in der Wüste, von der der Jesaja hier redet? An der Bibel ist ja so schön, dass sie sich selber ausleiht. In allen vier Evangelien wird ganz eindeutig gesagt, wer die Stimme in der Wüste ist. Der Johannes der Täufer. Das wird in Matthäus 3 ab Vers 1 gesagt, in Markus 1 ab Vers 1, in Lukas 3 ab Vers 3 und auch im Johannes 1 ab Vers 23. Der Prophet Jesaja tut also schon 700 Jahre vorher etwas voraussagen, was sich später genauso erfüllt hat. Der Johannes der Täufer hat genau wie da vorausgesagt, nämlich in der Wüste predigt. Den Weg zu bereiten, weil Jahwe wird kommen und seine Herrlichkeit wird offenbaren. Und dann? Was ist denn passiert, nachdem der Johannes auftreten ist? Dann ist Jesus Christus gekommen. Ist das nicht gewaltig, was Gott da im Jesaja schon 700 Jahre voraus sagt? Und was das denn auch über die Person von Jesus Christus aussagt, wenn die Stimme in der Wüste soll Jahwe den Weg bahnen? Aber was soll das jetzt heissen, ebnet in der Steppe den Weg des Herrn. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Ist es denn in der Zeit von Jesus zu geografischen Verschiebungen gekommen? Ist Jerusalem seit der Topf eben Ölberg, der Berg Zion, völlig flach? Beim Lied «Bahnt einen Weg unserem Gott», da merkt man wieder mal, wie gern wir mitreissende Lieder singen, ohne wirklich zu wissen, was wir da singen. Also, ich habe das Lied auf jeden Fall oft gesungen, ohne richtig zu verstehen, was da damit gemeint ist. Was ist damit gemeint? Ja, jetzt, wo wir wissen, wer die Stimme ist, ist es auch nicht mehr so schwierig zu wissen, was denn da damit gemeint ist. Dann müssen wir nicht spekulieren. Was hat denn der Johannes der Täufer in der Wüste predigt? Was war sein Thema gewesen? Lesen wir doch gerade mal ab. Matthäus 3, Vers 1 bis 3. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße! Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn Dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Also zu was ruft Johannes der Täufer auf? Oder hat er aufgerufen? Zur Buße. Zur Buße. Und genau so steht es auch in den anderen Evangelien. Johannes hat zur Buße aufgerufen. Und wir wissen ja, Buße ist in der Bibel, Metanoia heisst er ja auf Griechisch, wisst ihr noch. Das meint also nicht die römisch-katholische Buße, dass man muss, seine Schuld selber abbüssen muss, wie die Buße von einem Polizist, den man muss zahlen muss, sondern Metanoia meint übersetzt eine Umkehr zu Gott. Weg von unserem eigenen Denken und von unserem eigenen Weg hin zu Gottes Gedanken und Gottes Weg. Jedes Tal erhöhen und jeden Berg erniedrigen, damit der Messias einziehen kann, da sind also nicht geografische Veränderungen gemeint, sondern es ist bildlich gemeint. Geistliche Hindernisse sollen beseitigt werden, dass der Messias bei uns einziehen kann. Und Achtung! Das bedeutet nicht, dass wir Menschen uns vorher selber reinmachen müssten, damit der Messias bei uns einziehen kann, weil das ist unmöglich für Menschen. Sondern die Reinigung von unseren Sünden ist ein Geschenk, das dann eben uns geben wird, wenn er bei uns einzieht. Jesus sagt ja gerade kurz, nachdem er das erste Mal so zur Buße aufgerufen hat, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir können ja unsere Sünden gar nicht selber wieder auslöschen. Aber damit der Messias bei uns einziehen kann, ist Buße, Umkehr von dem bisherigen eigenen Weg hin zu Gott, unabdingbar. Das heisst also, die Täler und die Berge, die sollen wegtun werden, damit der Messias einziehen kann, das sind Hindernisse, die unserer Bußfertigkeit im Weg stehen. Die Leute, die durch ihre Mutlosigkeit daran gehindert werden, Trost von Jesus überzukommen, die denken, mir kann man doch sowieso nicht mehr vergeben, das sind die Täler, die erhöht werden müssen. Und die Leute, die stolze Gedanken haben, die sie davon abhalten, von Jesus tröstet zu werden, die denken, ich bin doch ein guter Mensch, ich habe doch nichts zu befürchten, oder ich bin doch ein Sohn Abrahams, wie wir gelesen haben, das sind die Berge und Hügel, die erniedrigt werden müssen. Und dann ist der Weg frei für den Retter, dass er bei uns einziehen kann. Und darum hat Johannes der Täufer zur Buße aufgerufen, damit sich nicht Scheingerechte, sondern Sünder vom Messias retten lassen. Und exakt die gleiche Aussage mit der gleichen Reihenfolge hat dann eben auch Jesus predigt. Was hat Jesus von Anfang an predigt? Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Buße, das ist das Predigtthema von Jesus gsi. Ständig, in so vielen Bibelstellen, und es gibt noch viel mehr. Und exakt die gleiche Reihenfolge von Buße und Vergebung von der Sünde, die finden wir später auch bei den Jüngern und den Aposteln. Da heißt zum Beispiel in Markus 6, Vers 12, und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und dann an Pfingsten hat sich dann etwas geändert. Nein, schon wieder die gleiche Reihenfolge. Was hat Petrus all denen in Jerusalem geantwortet, wo es ihnen durchs Herz drungen ist und sie gefragt haben, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Apostelgeschichte 2, 37. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und wir könnten jetzt in der Apostelgeschichte noch so viel weitere Stellen durchgehen miteinander. Apostelgeschichte 3, 19, 17, 30, 20, 21, 26, 20 und so weiter. Überall könnte man lesen, tut Buße, tut Buße, tut Buße. Warum? Warum haben die ersten Christen ständig Buß und Vergebung von den Sünden predigt? Ja, ganz einfach. Weil es genau die zwei Aufträge sind, die Christus den Jüngern gegeben hat, direkt nachdem er auferstanden ist. Da lesen wir zum Beispiel in Lukas 24, Lukas 24, Vers 45 bis 47. Da öffnete er, also Jesus, ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und jetzt kommt's, und in seinem Namen soll was predigt werden? Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Buße und Vergebung der Sünden. Und jetzt komme ich zur Auflösung von der heutigen Botschaft. Warum ich ständig auf diesen Versen über Buße herumreite? Trink aber zuerst noch einen Schluck zum Spannend machen. Warum habe ich jetzt so viele Bibelverse gebracht, wo es immer heisst, wir sollen Buße verkündigen und Vergebung von den Sünden, wie Jesus predigt hat? Für uns heute ist es so wichtig, den roten Faden in der Bibel zu sehen, dass Buße und Vergebung von den Sünden predigt werden soll und nicht nur die zweite Hälfte Vergebung von den Sünden. Weil wir leben in einer Zeit, mitten in einer Zeit der Evangeliumsverfälschung. Und ich rede jetzt nicht von den liberalen Landeskirchen, die schon beides, Buß und Vergebung der Sünden, aus ihrer Verkündigung gestrichen haben, sondern von den vielen Freikirchen, wo man den Auftrag vom Auferstandenen auch schon längst halbiert hat. Das Unbequeme mit dem Buß. Das hat man weggelassen und verkündigt nur noch den zweiten Teil, Vergebung der Sünden. Und man merkt es kaum mehr, weil die Änderung so schleichend daherkommt und weil sie so gut tönt. Ich habe die Verführung vom biblischen Evangelium hin zum falschen Evangelium mal so probiert darzustellen. Bitte schaut euch mal die grünen Zeilen an da oben. Das ist das biblische Evangelium, wo soll Buß und Vergebung der Sünde verkündigt werden, weil es geht dabei um die Rettung von Sündern vor Gottes Zorn. Und jetzt schauen wir mal auf die Rotzeile. Das Anti-Evangelium, wie es die Liberalkirche vertritt. Buß brauche ich nicht, ist gestrichen, weil der Mensch gar nicht von Natur aus verdorben sei, wie es die Bibel sagt. Und darum ist ja auch das Empfangen von Vergebung überflüssig, hat man auch gerade gestrichen. Es geht nicht um die Rettung von irgendeinem zornigen Gott, sondern um ein gutes Leben und das erreicht man durch Vernunft und Aufklärung gegenüber Aberglauben. So weit wie die Rotzeilen sind zum Glück noch nicht alle Freikirchen. Aber viele sind auf dem Weg dazu. Das soll jetzt die Gelbzeile zeigen. Genau wie 50 bis 150 Jahre vorher viele Landeskirchen, haben jetzt auch schon viele Freikirchen die Verkündigung von Buß gestrichen, abgeschafft und verkündigen nur noch Vergebung der Sünde. Und zwar aus gut gemeinten Gründen. Es heisst dann, ja, wir müssen ja niemandem sagen, dass er ein Sünder ist. Und das Gerede vom zornigen Gott, das ist doch Mittelalter. Gott ist Liebe, steht doch in der Bibel. Und mit so negativen Begriffen wie Hölle und Blut und Sünde, ja, da stoßen wir die Menschen nur ab. Wir müssen sie doch mit Sachen ansprechen, die sie sich wünschen. Und dann hat man das biblische Evangelium kurzerhand ersetzt mit weniger anstößigen Modellen. Anstatt wie Jesus zu sagen, nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Lukas 13, Vers 3, sagt mir lieber, Gott will dich befreien. Er will deine Wünsche stillen. Nimm ihn einfach an. Merken wir den Unterschied, der sich schon lange vollzogen hat, von unserer Verkündigung zu der Verkündigung von Jesus und den Aposteln? Und ich rede nicht nur von der charismatischen Gemeinde mit dem Wohlstandsevangelium. Nein, auch viele nicht charismatische Gemeinden haben das biblische Evangelium eben längst mit dem sogenannten therapeutischen Evangelium ersetzt. Dort wird nicht mehr die Buße zur Vergebung der Sünden betont, zur Rettung vom über Sünde zornigen Gott, das darf man ja fast nicht mehr sagen, sondern die Nebenwirkungen vom Evangelium werden ins Zentrum gestellt, wie du darfst dich geliebt fühlen. Gott will dir Selbstbewusstsein geben. Und merke, da hat alles etwas. Da hat ja alles etwas. Aber das sind Nebenwirkungen vom wahren Evangelium und nicht das Zentrum. Und wenn man Nebenwirkungen zum Zentrum erhebt, dann bleibt eben der Mensch und seine Gelüste im Zentrum. Genauso wie bei der Verführung durch die Schlange im Paradies. Und anstatt dass predigt wird, dass man Buße tun soll, weil man es mit einem heiligen Gott zu tun haben, wie es Propheten und Apostel gemacht haben, wird vielerorts ein Jesus angepriesen, wo alle unsere Wünsche zu erfüllen hat. Und ohne je das richtige Evangelium gehört zu haben, nehmen den Teenies und Erwachsene das angepriesene spirituelle Angebot an. Und der sonnenbrünte Pastor, der zwar coole Geschichten erzählen kann, aber keine Ahnung hat, wie man den Römerbrief richtig ausleitet, der hat dann viel Zulauf. Aber in Wirklichkeit hat er Heu und Stroh angehäuft, wo keinen Bestand hat im Feuer. Und dann kommt es, wenn dann eben der angepriesene Jesus später scheinbar seinen Job nicht richtig macht, so wird es dann nämlich aufgefasst, bleibt bei den Zuhörern Enttäuschung und Frustration zurück. Sodass sich die Menschen wieder abwenden und für ihr ganzes Leben nichts mehr wissen wollen von so einem Jesus. Oder aber, das ist die zweite Möglichkeit, die aber nur über die Wahrheit hinwegtäuscht. Sie bleiben dann wegen ihrer Familie oder wegen ihren Freunden weiter in der Gemeinde, solange sie einfach mit guter Unterhaltung bei den Stangen gehalten werden. Und jetzt kommt es eben, weil das Thema Buße gestrichen worden ist, um niemanden abzuschrecken, weiss schon in der nächsten Generation niemand mehr, was uns denn eigentlich noch vergeben werden soll. Genau wie ein paar Jahrzehnte früher bei den liberalen Kirchen. Ist ja logisch, wenn man nichts mehr vom eigentlichen Anspruch von Gott hört, dass mit der Annahme von Jesus auch eine Abwendung von dem eigenen Weg nötig ist, dann weiss man bald auch nicht mehr, für was man bitte schön noch Vergebung nötig haben. Und darum führt eben das Pseudo-Evangelium gelb immer zum Anti-Evangelium rot, früher oder später. Ist es verständlich, wenn ich mit dieser Tabelle aufzeigen will? Viele Freikirchen bewegen sich heute schon in dem gelben Bereich. keine Abkehr vom Alten, sondern Jesus nur noch so wie ein Eintüpfchen aufs Leben, als Rettungsticket in den Himmel aufnehmen, aufs bisherige Leben dazu, ohne Buß. Vergebung für alle, ohne Buß. Oder auch Abendmahl für alle, ohne Buß. Wie anders sehen wir sie Gottes Wort? Und zwar bis hin zu der Offenbarung und den Sendschreiben, wo Gemeinden zur Buß aufrufen. Und zum Festhalten an der Lehre der Apostel. Und wenn man in diesen Gemeinden, die sich im gelben Bereich bewegen, nicht wieder zurückkehrt und Buß predigt, wie es der Auferstandene seinen Jüngern befohlen hat, dann werden sie da enden, im roten Bereich. Aber viele, viele merken es nicht, weil die Worte so süß sind. Und die Gründe sind so gut gemeint. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Noch ganz kurz, weil wir heute ja Abendmahl feiern. Wenn man bei dieser Tabelle noch die Spalte Ostern und Karfreitag dazu nimmt, dann zeigt sich Folgendes. In den grünen Zeilen beim biblischen Evangelium ist bei Karfreitag, Christus hat gezahlt für uns, er ist gestorben für uns und bei Ostern, Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und in den roten Zeilen, bei den liberalen Kirchen, wird behauptet, Jesus war einfach nur ein Sozialreformer gewesen und darum ist er zum Justizopfer geworden. Er hat nichts für uns gesühnt. Und bei Ostern steht, ja, Auferstehung ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen. Jesus ist im Grab verfault, aber er lebt in unseren Herzen weiter. So wie die Fans von Elvis sagen, er lebt noch in ihren Herzen weiter. Und jetzt wieder die Gelbzeile, viel Freikirche. Man haltet in der Regel noch an der lieblichen Auferstehung von Jesus fest, aber an manchen Orten schon nicht mehr. Aber aus Verlegenheit, weil man ja das peinliche Ärgernis vom Kreuz und die Sachen wie Blut, Sünder, Hölle am liebsten will besittigen, und weil es mehr und mehr störend empfunden wird, dass Gott Christus hat unsere Todesstrafe zumuten, um uns zu retten, wegen dem wird das Karfreitags- und Abendmahls-Vokabular von vielen Freikirchen immer hilfloser. Man sagt dann auch so aus Gewohnheit im frommen Slang, ja, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, kann es aber nicht mehr richtig erklären und begründen. Und dann redet man eher so davon, was am Karfreitag passiert ist. Merkt ihr, passiv. Und nicht mehr, dass sich Gottes Zorn willentlich an Jesus entladen hat. Spürt ihr die Spannung und wie wir da schon beeinflusst sind? Auch durch sogenannte christliche Bücher und Verlage sind wir beeinflusst. Im ehemals evangelikalen SCM-Verlag, der Zusammenschluss von Hensler, R. Brockhaus und Gerd Medien, ist letztes Jahr ein Buch herausgekommen, das als Orientierungshilfe im Glauben für Jugendliche und Erwachsene angepriesen wird. 12 freikirchliche Pastorinnen und Pastoren haben es geschrieben. Und neben vielem anderen gotteslästerlichen und bibelkritischen steht auf Seite 69 auch: Um die Sünden der Menschen hinwegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und keinen Geopferten. Was ist da für ein unerträglicher Hohn gegenüber unserem Heiland, wo bevor er sich für uns hingegeben hat, sich noch niedergeworfen hat und gefleht hat: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es ist nicht anders möglich gewesen. Jesus hat für uns zahlen, um uns zu retten. Weil Schuld verlangt Tod und Gottverlassenheit. Aber merken wir, wohin die Reise geht bei den Evangelikalen? In die Rotzeilen. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir den Trend durchbrechen und festhalten am heiligen, irrtumslosen Wort Gottes. Es wird auch bei uns Ostern mehr und mehr dem Sinn entleert. Und bei der nächsten Generation geht es auch nur noch um verlängertes Wochenende und Jockey. Und auch das Abendmahl hat keinen Sinn mehr. Genauso wie man Sündenvergebung nicht von Buß trennen kann, kann man auch Ostern nicht vom Karfreitag trennen. Zum Schluss nur noch zwei Bemerkungen zu Buß, damit wir nichts Falsches darunter verstehen. Obwohl ja Gottes Wort uns dazu aufruft, ist Buß tun kein menschliches Werk. Ist es stehen geblieben. Jetzt. Buße ist kein menschliches Werk, das wir von uns aus könnten tun. Weil die Bibel sagt eben gleichzeitig auch, es ist Gott, der Menschen zur Buße leitet. Römer 2, Vers 4. Er ist es, der zieht. Johannes 6, Vers 44. Er ist es, der hinzuruft. Apostelgeschichte 2, 39. Aber der Punkt ist eben, durch welches Mittel möchte Gott das in den Menschen bewirken? Das wird uns in Römer 10, Vers 17 verraten. Der Glaube kommt aus der Predigt. Es ist in unserem Verstand fast nicht zu fassen, aber Gott möchte eben durch unsere Verkündigung von seinem Wort wirken. Und darum dürfen wir nicht einfach eigenmächtig die Hälfte vom Auftrag von Jesus durchstreichen und weglassen. Der Kardinalfehler der Postevangelikalen in der gelben Zeile ist es eben, sie meinen, zum Menschen gewinnen, zum Menschen ansprechen, müssen wir an Gottes Wort anfangen, umschrübeln. Die biblische Botschaft im Geschmack der Welt anpassen. Was nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, müssen wir einfach für nicht mehr gültig erklären. Und die Ärgernis von Gottes Wort müssen wir eben beseitigen und da passt das halt alles nicht mehr dazu. Und dann würde man Menschen zu der Gemeinde hinzufügen, durch Verfälschung vom Wort Gottes und menschlichen Marketingmethoden. Dabei sagt Gottes Wort etwas total anderes. Nicht wir können Wiedergeburten bewerkstelligen, indem wir an Gottes Wort umschrauben, bis es partykonform ist, sondern unser Auftrag ist schlicht und einfach, dass wir an der Wahrheit festheben, an Gottes Wort, an der Lehre der Apostel. Und zwar nicht nur bis zum Jahr 2000, sondern bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, 1. Timotheus 6, Vers 14. Und die Lehre der Apostel so zu verkündigen, wie sie ein für alle Mal, Judas 1, Vers 3, geschrieben steht. Und dann ist es Gott selber, wo durch die Verkündigung von seinem Wort und durch die Verkündigung von seinem Bußruf Buß und Wiedergeburt bewirkt. Bei so vielen, wie er möchte hinzurufen, Apostelgeschichte 2, Vers 39. Menschliche Methoden und wir können nicht mal ein einziges Hörli am Leib Jesu hinzufügen. Und wenn wir meinen, Gottes Wort müssen anzupassen, dann schleusen wir nur Leute in die Gemeinde und sprechen ihnen das Heil zu, wo in Wahrheit gar nicht willens sind, alles aus Gottes Wort zu akzeptieren. Die eben gar nicht nie richtig umgekehrt sind. Und das hat furchtbare Folgen. Für die Menschen, mal wenn sie vor Jesus stehen und er ihnen sagt, ich habe euch nie gekannt. Und andererseits auch für die Gemeinde. Weil Jesus erklärt, was Schöfe sind, die nie durch die Tür in den Stall gekommen sind, sondern durchs Fenster. Und noch das Zweite, die zweite Bemerkung über Buß. Reue über unsere Sünden ist noch kein Buß. Buß beinhaltet Reue über unsere Sünden, aber sie bleibt nicht dort dabei stehen. Das zeigt uns der Vergleich von Judas, einem Verräter, und Petrus, ein Verlügner, so eindrücklich. Der Judas, wo Jesus überliefert hat, der hat seine Tat anschliessend so bitter bereut. Ganz schrecklich. Wir lesen es in Matthäus 27, Vers 3 bis 5. Als nun Judas, der ihn, also Jesus, verraten hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Schrecklich. Hat's bereut. Und direkt vor dem Abschnitt, als würde man den Judas und den Petrus gegenüberstellen, sehen wir auch die bittere Reue von Petrus, wo der Herr Jesus verleugnet hat, als er im Hof vom Hohepriester war. Da hat er sich ja verwünscht und geschworen, ich gehöre nicht zu diesem Jesus. Lesen wir in Matthäus 26, Vers 74 bis 75. Da fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und das Lukas-Evangelium berichtet da sogar noch ausführlicher und schrieb, dass in dem Moment sich Jesus zum Petrus umgewendet hat und ihn angeschaut hat. Können wir uns das vorstellen? Und dann heißt es, und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Wir sehen hier also in diesen zwei Texten, Judas und Petrus empfinden beide tiefe Reue. Aber was unterscheidet sie? Der Judas bleibt bei der Reue stehen. Aber das allein ist noch keine Umkehr, keine Hinwendung an Jesus oder Wiederhinwendung an Jesus. Der Petrus aber, der hat sein Vertrauen auf den Herrn nicht dauerhaft weggeworfen. Darum ist er nachher zum offenen Grab gerannt. Johannes 20, Vers 3. Und wir lesen später, wie Christus ihm vergeben hat. Wie Christus ihm vergeben hat, wie Christus ihn beauftragt hat und wie Christus nachher noch enorm durch ihn gewirkt hat. Und da ist der Unterschied zwischen bloß Reue und Buß. Buß bleibt bei der Reue und Verzweiflung stehen. Er bleibt nicht bei Reue und Verzweiflung stehen, sondern Buß ist eine Umkehr oder eine Wiederumkehr zu Christus. Wir haben heute Morgen hoffentlich gesehen, durch das Band von den Propheten über Jesus, über die Apostel, bis zu wieder Jesus in der Offenbarung, durch das Band ruft Gottes Wort Menschen zur Buße auf. Bleibt als Gemeinde treu auf dem Weg. Lasst euch nicht von Postevangelikalen verführen. Und redet Menschen nicht Vergebung von den Sünden ein, ohne vorherige Buße. Redet auch immer über die Heiligkeit von Gott, über seine eigentlichen Ansprüche und über seinen gerechten Zorn, damit die Berge von Hochmut abgetragen werden und Menschen einsehen, wie unzulänglich ihre Selbstgerechtigkeit ist. Und wer denn seine Sünde bereut, der soll dann eben nicht bei der Reue stehen bleiben, bei dem Graben, wo einem vom Einzug vom Messias trennt, sondern umkehren und sich neu Christus zuwenden und sich gebrauchen lassen. Weil Christus ist gekommen zum Sünder retten. Der Johannes der Täufer, der hat das gesagt vor dem ersten Kommen von Jesus und hat zur Umkehr aufgerufen. Und wir stehen heute vor dem zweiten Kommen von Jesus. Und darum gilt es umso dringlicher, die Entrückung der Gläubigen kann jederzeit stattfinden. Ich bete noch. Danke, lieber Heiland, dass du die Herrlichkeit beim Vater verloren hast, zum Sünder wie mich zu retten. Danke, dass du es bis zuletzt durchgezogen hast. Dass du den Weg auch gegangen bist, wo es den Kelch nicht an dir vorübergegangen ist. Dass du es durchgezogen hast bis zu deinem Tod am Kreuz. Und danke, dass du auferstanden bist, uns beauftragt hast, Buße und Vergebung von den Sünden zu verkünden. Und dass du es bist, wo durch dein Wort zieht. Und du weißt auch, wer heute Morgen wie noch ein Tal vor sich hat, dass er noch zackt über seine Schuld und denkt, er kann doch nicht wieder kommen. Füll du jetzt das Tal auf durch dein Wort. Aber du weißt auch, wer noch einen Berg vor sich hat, von Hochmut, der noch nicht merkt, wie nötig, dass er dich hat, dass er Vergebung dringend braucht. Dann bitte dich, Vater, dass du durch dein Wort den Berg wegnimmst. Aber du ziehst zu dir die, die du auserwählt hast, so viel wie zum ewigen Leben bestimmt sind. Danke dir dafür. Amen.